Wir sind im Philipperbrief im Kapitel 3 heute Morgen. Vers 1. Paulus schreibt, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Sagt übrigens, es fängt ein neuer Abschnitt an. Sagt, freut euch im Herrn. Hey, das ist nichts Neues. Paulus hat das die ganze Zeit gesagt. Das ist ein Thema dieses Briefes. Wie wir ein Leben voll Freude leben können in Jesus. Wir haben gesehen, wahre, beständige Freude ist nicht von Umständen abhängig. Der Paulus schreibt diesen Brief, während er im Gefängnis ist, in Rom. Er war an einen Soldaten gekettet, er war nicht frei und doch hatte er eine Freude, die alle Umstände übertroffen haben. Und es ist auch keine Freude, die daher kommt, wenn wir alles Zeug der Welt haben, alles Geld der Welt oder die Anerkennung haben. Hey, wir sehen so viele Leute um uns, die alles haben und trotzdem leer sind, trotzdem diese Freude nicht haben. Das ist nicht die Quelle unserer Freude. Sondern Paulus hat uns gelehrt, dass Freude vor allem eine Einstellung ist. Freude beginnt da oben, unser Denken. Und wir haben gesehen, ein Schlüssel ist Jesus-zentriertes Denken, Kapitel 1. Dass wir für ihn leben, auf ihn ausgerichtet sind. Und dann im Kapitel 2 haben wir gesehen, ein weiterer Schlüssel ist demütiges, auf andere zentriertes Denken. Dass wir die anderen höher achten als uns selbst. Wahre Freude und wahres Glück ist ein Nebenprodukt. Wir können das nie finden, wenn wir das direkt verfolgen. Leute sagen, ah, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich. Ja, und sie arbeiten dafür und irgendwann schaffen sie es und dann haben sie es und erfüllt nicht. Wahre Freude ist ein Nebenprodukt. Ist ein Nebenprodukt davon, wenn wir uns selbst sterben und wenn wir voll für Jesus und für unsere Mitmenschen leben. Und letztendlich beginnt wahre Freude in unserem Innern, in unserem Herzen. Er sagt hier, freut euch im Herrn. Ich glaube, nur Menschen, die in Beziehung mit Jesus Christus sind, können diese Freude und diesen Frieden erfahren, der unabhängig ist von Umständen, der das Verstehen übersteigt. Und hey, wir können uns nicht immer an Umständen freuen. Wir können uns nicht immer über Probleme freuen. Wir können uns oft nicht über unsere Mitmenschen freuen. Oft auch nicht über uns selbst. Weil wir können uns immer im Herrn freuen. Weil er ist bei uns und wir wissen, er wird alles zum Guten verwenden in unserem Leben. Er liebt uns, er hat uns erlöst, er tut so viel für uns und daran kann ich mich freuen. An Jesus, dass er hier ist. Und an dem, was er für mich getan hat und an dem, was er für mich tut, wer er für mich ist. Letztendlich Jesus, er ist der Schlüssel für ein Leben voll Freude. Und ein Leben ohne ihn ist wirklich leer. Sagt übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Sagt euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Freut euch, freut euch, freut euch, sagt der Paulus. Ich will, dass ihr feststeht in dieser Freude in Jesus. Und es gibt eine Sache, die uns unsere Freude rauben kann. Und der Paulus wird uns die zeigen. Das ist Gesetzlichkeit. Es raubt unsere Freude. Was ist Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist, wenn wir versuchen, die Annahme bei Gott oder Segen von Gott zu verdienen. Aufgrund von meinen eigenen Leistungen, meiner eigenen Anstrengung. Indem ich bestimmte Dinge tue und vor allem bestimmte Dinge nicht tue. So ein Katalog von Dingen, die nicht... Ich meine, Gott sagt uns einige Dinge sehr klar in der Bibel, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Aber Gesetzlichkeit ist dieser Katalog, diese Liste von Dingen, die nicht wirklich in der Bibel sind. Und wir denken, wenn ich das und das tue, dann kann ich mich zu Gott hin verdienen. Dann kann ich mir Segen verdienen von ihm. Und dann schuldet mir Gott was. Dann muss ich zu Gott hinarbeiten. Durch gute Werke oder manche durch Meditation oder dass du bestimmte Gebetszeiten einhältst am Tag. oder von Haus zu Haus gehst mit den färbigen Zeitschriften. Erwachet. Hey, wenn du geistlich sein willst, wenn du Gott gefallen willst, dann gibt es vor allem auch die Liste von den Dingen, die du nicht tun darfst. Vor allem, wenn du ein Mann bist, darfst du keine langen Haare tragen oder keine laute Musik hören oder kein Schlagzeug in der Gemeinde, keine Jeans in der Gemeinde. Du darfst nicht tanzen, du darfst nicht lachen, du darfst nicht rauchen, du darfst Gottesdienst nicht die Hände heben. Viele kleine Regeln. Ich weiß nicht, habt ihr jemals schon gesetzliche Christen getroffen? Hatten die Freude? Nee. Das ist ein Widerspruch. Gesetzlichkeit ist ein Räuber unserer Freude. Unserer Freude in Jesus, weil wir unsere Aufmerksamkeit von Jesus wegrichten und auf uns selbst lenken. Auf unser Fleisch, das ist unsere sündige Natur. Und die stinkt. Wenn ich auf mich selbst schaue oder auf meine Fehler, auf die Fehler der anderen, dann ist kein Grund zur Freude. Seht ihr, geistliche Menschen geben vor, die Supergeistlichen zu sein. Gesetzliche Menschen geben vor, die Supergeistlichen zu sein. Aber in Wirklichkeit, wir haben im Galaterbrief gelernt, Gesetzlichkeit ist ein Werk des Fleisches. Und hey, wir wollen Gott und unsere Mitmenschen beeindrucken dadurch, wie cool wir sind, wie heilig wir leben. Und der Paulus sagt uns hier im Vers 2, er sagt, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Wenn ihr sagt, seht, sagt er, pass auf die Leute. Bisschen Hintergrund, wovon er hier spricht, das war eine Gruppe von radikalen Judenchristen, also Juden, die sich irgendwie doch zu Jesus bekehrt haben, aber die noch sehr am Gesetz, an diesem jüdischen Gesetz festgehalten haben. Und die sind zu diesen neuen Gläubigen gekommen, zu diesen Heiden, denen der Paulus gepredigt hat, die er zu Jesus geführt hat. Und sie sind zu ihnen gekommen und haben ihnen gelehrt, dass sie zuerst Juden werden müssen, bevor sie wirklich gerettet sein können. Und das Symbol für den alten Bund im Alten Testament, für den Bund Gottes mit seinem Volk, das Zeichen, dass sie mit ihm waren, das war die Beschneidung. Das ist, was passiert ist. Der Paulus ist herumgereist und der Paulus hat gelehrt und gepredigt. Und er hat gesagt, dass du dich nicht zu Gott hinverdienen musst oder hinarbeiten musst, sondern er hat eine Botschaft der Gnade gebracht, dass Gott sich nach dir ausgestreckt hat in Jesus. Und dass Jesus am Kreuz den Preis für deine Sünden bezahlt hat. Deine Schuld, das, was dich von Gott trennt, dem heiligen Gott. Und Jesus hat bezahlt dafür. Und Gott bietet dir in Jesus eine Beziehung mit ihm an. Aufgrund von Glauben. Und wenn du das, was Jesus für dich getan hat, im Glauben für dich annimmst, dann hast du Vergebung. Dann bist du erlöst. Dann wird Gott dich segnen. Nicht wegen dem, was du getan hast oder wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Das ist einfach freies Geschenk. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist befreiend. Dass wir frei sind für eine Liebesbeziehung mit unserem Schöpfer. Und dann nimmt er in unserem Herzen Wohnung und er beginnt in uns zu wirken und er beginnt durch uns zu wirken und all das Gute, was aus meinem Leben kommt, das ist er, das ist sein Werk. Aber diese Gesetzlichen haben alles verdreht. Sieh, es gibt zwei Arten von Gerechtigkeit vor Gott. Und das ist unser Problem. Das Problem, was wir haben, worauf wir eine Antwort suchen, ist das folgende. Wir sind alle Sünder, wir sind nicht vollkommen. Und die Frage ist, wie können wir schuldigen, unvollkommenen Menschen Beziehung haben mit diesem heiligen und perfekten Gott? Oder andersrum, die Frage ist, wie kann ich gerecht werden vor Gott, sodass eine Beziehung mit ihm möglich ist? Und die Wahrheit ist, nur einer hat den Preis bezahlt für deine Schuld. Und das war Jesus. Und er bietet dir eine freie Beziehung an. Wenn wir sein Werk für uns annehmen, dann ist das wie, wenn wir unser T-Shirt tauschen würden. Ich ziehe mein schwarzes T-Shirt aus und gebe es Jesus. Er zieht mein schwarzes T-Shirt an und er gibt mir sein weißes dafür. Die Bibel sagt, wir sind umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Jesus hat dieses perfekte, heilige Leben gelebt, das wir nicht leben konnten. Und wenn wir ihm vertrauen, dann zieht er uns sein perfektes Leben an. Diese Gerechtigkeit, die von Jesus kommt, ist was uns von außen zugerechnet wird. Nicht in uns selbst. Es ist ein Verdienst vor wem anderen. Es ist Jesus, der den Kaufpreis bezahlt für uns und wir nehmen es einfach an. Was von außerhalb kommt. Gerechtigkeit aus dem Glauben. Zweiter Weg, zweite Art von Gerechtigkeit ist Werksgerechtigkeit. Und das sind alle Religionen und alle Gesetzlichkeit. Diese Philosophie, du musst dich zu Gott hinarbeiten. Durch gute Werke oder durch Reinkarnation. Du musst immer wieder auf die Welt kommen, bis du endlich perfekt lebst. Die Wahrheit ist, wenn jeder Mensch, der geboren wird, ist genauso blöd wie jeder andere und macht genauso denselben Mist wie jeder andere Mensch. Ist nicht möglich. Andere sagen, du musst meditieren, um zu Gott zu kommen. Oder jeden Sonntag in die Kirche gehen. Oder spenden an die Armen und dann wird Gott dich annehmen. Du musst selbst gerecht werden in dir. Und dann ist Erlösung dein Verdienst, dein Werk. Das Problem ist, wir alle wissen, das ist nicht möglich. Wir können uns nicht zu Gott hinarbeiten, wir können unsere Schulden nicht abarbeiten. Das ist nicht möglich. Und es ist stolz, wenn wir glauben, dass wir das können. Und wirklich, es ist eine Beleidigung für Gott. Gott hat ziemlich, harte Worte. In Jesaja 64 sagt er uns, dass unsere Werksgerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid in seinen Augen ist. Und was wovon die Rede ist, von ein Gewand, was von der Monatsblutung einer Frau befleckt ist. Und das war für die Juden, das war unrein, das war, Das ist nicht meine Idee, das ist, was Gott sagt in seinem Wort. Im heutigen Deutsch würde man sagen, unsere Werksgerechtigkeit ist in Gottes Augen wie eine gebrauchte Damenbinde. Und hey, wir hängen das Zeug nicht an die Wand oder als Orden so an die Brust. Die sagen, Günther, das ist eklig. Ja, genau. Genau, es ist eklig und genauso ist unsere Werksgerechtigkeit in Gottes Augen. Wenn wir mit unseren Werken kommen, sagen Gott, schau wie gut ich bin. Gott sagt, das ist eklig, das ist beleidigend, das ist abstoßend für mich. Gott sagt, ich habe dich geliebt, ich habe meinen einzigen Sohn für dich gesandt. Und Jesus hat gerungen im Garten, hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dass die Menschen gerettet werden können, dass die Hanna und der Mike und die Marianne in Beziehung sein können mit dir, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, Vater, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dann lass mich nicht ans Kreuz gehen. Und Jesus hat gerungen, er hat geschwitzt, er hat geblutet und er hat gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wir wissen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, es gab keinen anderen Weg. Und er ist gestorben für deine Sünde, sodass du gerettet sein kannst und Vergebung haben kannst und gesegnet sein kannst von Gott. Und er bietet dir das als Geschenk an. Und dann, wenn du sagst, ich brauche das nicht, ich bin selbst gut genug, ich schaff's allein. Oder du sagst, ja Jesus, ich brauche dich ein bisschen, aber ich kann auch was dazu beitragen, ich kann mir was verdienen vor dir, Gott. Das ist vor Gott wie ein beflecktes Kleid, wie eklig. Das ist beleidigend für ihn, nach all dem, was er getan hat. Und wir sagen, ich spende mehr, als der neben mir sitzt. Und ich bin im Wohltätigkeitsverein und ich helfe den Armen und ich gehe brav zur Kirche und ich bin so gut, du musst mich annehmen, Gott, du musst mich segnen. Du schuldest mir was, Gott. Ja, hey, es ist gut, tu diese Dinge, aber sei dir bewusst, diese guten Werke, die bringen dich keinen Zentimeter näher zu Gott. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat uns erlöst, ein Geschenk. Und dann aus dieser Beziehung mit ihm tun wir gute Werke, weil ich ihn lieb habe und weil ich ihm Ehre bringen will. Aber glaub nicht, dass du dir dadurch Annahme und Segen von Gott verdienen kannst. Das ist Stolz. Das ist Hochmut. Wenn du eines Tages vor ihm stehen wirst, und jeder von uns wird es, eines Tages wird es keine Atheisten mehr geben. Die Bibel sagt, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Herr ist. Und wir werden Rechenschaft abgeben für unser Leben. Und wenn wir eines Tages vor ihm stehen werden, wird er uns eine Frage stellen. Und das ist, was hast du mit Jesus gemacht? Sieh da, der Weg, den ich geschaffen habe. Was hast du mit Jesus gemacht? Und wenn du ihn angenommen hast, und wenn du ihn liebst, dann sagt Gott, er wird dich belohnen. Für all diese Werke, die du getan hast, für ihn, mit guter Motivation, mit der richtigen Einstellung. Aber hey, wenn du Jesus nicht angenommen hast in diesem Leben, dann versäumst du die ganze Party. Bist du nicht mal da. Das Einzige, was wir aus uns selbst durch eigene Werke verdienen können, ist die Hölle. Das Einzige, was wir aus uns verdienen können. Und bitte versteht das, es ist wichtig. Und versteht auch das, der einzige Grund, warum der Herr uns segnet hier auf der Erde, ist auch wegen Jesus und dem, was er getan hat. Nicht, weil wir so brav sind oder weiß nicht, irgendwelche menschlichen Verhaltensregeln oder Kleidungsvorschriften einhalten. Nee, wegen dem, was Jesus getan hat. Und das ist ein glücklicher Tag, der Tag, an dem wir das wirklich verstehen und an dem wir das wirklich begreifen. Wo wir entdecken, dass wir aus uns selbst nichts zu bieten haben. Und wir entdecken, dass Jesus alles ist und dass Jesus alles hat, was wir brauchen. Das ist ein Segen. Das wird uns frei machen. Gott sagt, der Weg zu mir ist frei. Wegen Jesus. Egal, was du letzte Woche getan hast, ob du gebetet hast oder nicht, ob du in der Bibel gelesen hast oder nicht, ob du in der Gemeinde warst oder nicht, ob du gute Werke getan hast oder nicht, der Vater sagt, du kannst kommen. Und der Vater wird dich lieben und er wird dir vergeben und er wird dich segnen und er wird für dich da sein, unabhängig von dir, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Und wann das ist Freiheit. Wenn wir missgebaut haben, wir müssen uns nicht erst wieder hinarbeiten und sagen, oh, ich muss jetzt eine Woche stille Zeit halten und brav sein und dann kann ich zu Gott kommen. Dann wird er mich annehmen. Nee, nee. Wir können kommen, so wie wir sind. Mit Freimut heißt es im Hebräerbrief, vor den Thron der Gnade kommen, damit wir Hilfe empfangen zur rechten Zeit. Diese jüdischen Gesetzeslehre hier haben alles verdreht. Sind zu diesen neuen jungen Gläubigen gekommen, die der Paulus zu Jesus geführt hat und die einfach diese neue Freiheit in Jesus genossen haben, dass er sie frei gemacht hat von all diesen Sünde, den ganzen Mist, in dem sie gesteckt sind, den ganzen Süchten, Abhängigkeiten. Hey, die haben sich gefreut, wir sind frei in Jesus, wir haben Vergebung. Wir haben einfach den Herrn geliebt und die Beziehung mit ihm genossen. Und dann sind diese Lehrer gekommen und sie haben gesagt, hey, das, was der Paulus gesagt hat, das Kreuz und Jesus und so weiter, hey, das ist ein guter Beginn. Aber wenn du es wirklich ernst meinst mit Gott, wenn du wirklich geistig sein willst, dann musst du tiefer gehen. Dann musst du ein Jude werden wie wir und du musst das alttestamentliche Gesetz einhalten und du musst dich beschneiden lassen. Sie haben gesagt, Jesus allein ist nicht genug. Das ist zu einfach, nur zu glauben und du bist gerettet. Ist nicht genug. Seid vorsichtig, wenn immer irgendjemand sagt, du brauchst Jesus und noch irgendwas anderes, wenn du gerettet werden willst. Oder wenn jemand sagt, wenn du willst, dass Gott dich segnet, dann brauchst du Jesus und noch das Rezept, die 10 Punkte, die du einhalten musst. Gott sagt uns in der Bibel, Jesus alleine hat alles vom Vater gekauft. Sein Geschenk, ein freies Geschenk, unverdiente Gnade. Brauchen es nur mehr annehmen im Glauben. Diese jungen Männer da, die waren vor eine schmerzhafte Entscheidung gestellt. Die Gesetzeslehrer haben gesagt, ihr müsst an eurem Fleisch rumschnipseln. Aber wenn du Gott wirklich gefallen willst, dann musst du leiden. Du musst deine Ernsthaftigkeit durch diese äußeren Dinge beweisen. Das ist, was Gesetzlichkeit tut. Sie sagen, ha, wahre Geistlichkeit hat mit Schmerz zu tun, mit Leiden. Seht ihr, je mehr Lasten du dir auferlegst, je deprimierter du bist, je asketischer du lebst, desto geistlicher bist du. Das Christsein ist etwas Schweres. Und deswegen, wenn sie über den Herrn reden, dann ist es wichtig, dass du deine Stimme veränderst und ein bisschen traurig klingst und vor allem nicht lachen. Das ist wahre Geistlichkeit, ist Schwere. Preis dem Herrn. Gesetzlichkeit. Wisst ihr, was Gesetzlichkeit tut? Gesetzlichkeit führt zu Hochmut und Heuchelei. Wir haben unsere eigenen Maßstäbe und wir sagen, hey, ich bin besser, ich bin geistlicher als du, weil ich lese 5 Minuten länger in der Bibel als du. Und ich gehe einmal mehr in die Kirche in der Woche. Deswegen bin ich geistlicher als du. Und ich höre Bach und nicht E-Tribe. Oder ich trage einen Rock und keine Jeans in der Gemeinde. Oder ich habe kurze Haare und nicht lange. Wir fangen an, auf die anderen runterzuschauen und sie zu richten. Und wir sehen dabei unsere eigenen Sünden nicht. Gesetzlichkeit macht blind. Das Problem ist, wenn wir dann unseren eigenen Standard mal nicht halten können, und Leute, das wird früher oder später passieren, dann fühlen wir uns verdammt. Dann sagen wir, ah, ich kann kein Christ sein, es ist zu schwer. Meine Haare wachsen. Und du wirst kein siegreiches Leben haben. Du kannst nicht siegreich sein über dein Fleisch, wenn du aufs Fleisch schaust, wenn du an deinem Fleisch rumschnipselst und andere verurteilst. Du wirst ein Loser sein in diesem Kampf mit dir selbst, mit den Versuchungen deines Fleisches. Der Schlüssel ist, dass du von dir selbst wegschaust, auf Jesus schaust, einfach ihn liebst, beschäftigt bist mit ihm und für ihn, im Dienst, in der Gemeinschaft mit ihm. Galater 5,16, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Das ist der Schlüssel, ist einfach, genieß einfach Jesus. Und dann plötzlich, ha, wird er auffallen, oh, die Dinge, mit denen ich so gekämpft habe, ich denke gar nicht mehr dran. Aber wenn wir in dieser Gesetzlichkeit sind, dann fangen wir an, Masken zu tragen. Weil wenn meine anderen gesetzlichen Freunde sehen, wie ich wirklich bin, dann verliere ich mein Ansehen als der superheilige Überchrist. An den wollen alle rauskehren. Deswegen ist Gesetzlichkeit ziemlich stressig. Und es spaltet Geschwister und hält uns davon ab, zu Gott zu kommen, wenn wir wirklich Hilfe brauchen. Und es verdammt uns. Gesetzlichkeit ist ein Räuber. Es richtet unseren Blick weg von Jesus und seiner Gnade auf uns selbst und auf unser Fleisch, auf unsere sündige Natur, auf unsere Fehler und auf die der anderen. Und wir beginnen zu richten und zu heucheln und so zu tun, als wären wir überdrüber und so gut. Und nee, es raubt unsere Freude. Lass dir von niemandem den gesetzlichen Trip auferlegen. So menschliche Regeln als Standard für Heiligkeit oder für Beziehung mit Gott. Und sei selbst nicht einer, der anderen deine Dinge aufs Auge druckt. So unsere Überzeugungen. Hier, und es mag sein, dass Gott dir Dinge gezeigt hat, persönlich. Wo Gott sagt, hey, für dich, du lass die Finger davon. Für dich ist es nicht gut, dass du in die Disco gehst von mir aus, weil du Probleme hast, ja, oder von mir aus warst alkoholabhängig, für dich ist es nicht gut, dass du ins Pub gehst. Aber mach es nicht zum Standard für andere und sagen, oh, wenn du dorthin gehst, dann bist du kein guter Christ oder dann liebt dich der Herr nicht so wie mich. Das ist das Problem, das ist falsch. Wenn wir die Dinge, die Gott uns vielleicht aufs Herz legt, zum Maßstab machen für andere. Und ich rede von den Dingen, die nicht in der Bibel offenbart sind. Gott hat einen Maßstab für uns alle. Aber diese menschlichen, persönlichen Dinge. Und wirklich, wenn du jemand anderen so Maßstäbe zeigst, dann hast du besser einen Vers in der Bibel. Kannst es belegen. Wir alle tendieren dazu, so Pharisäer zu sein. Als der Paulus von diesen gesetzlichen falschen Lehrern gehört hat, da war er zornig. Heiliger Zorn. Der Paulus hat diese Menschen geliebt, denen er gedient hat, die er zu Jesus geführt hat. Und der Paulus hat keine netten Worte für diese Gesetzesfans. Das ist ein ziemlich wildes Kapitel hier im Kapitel 3. Er sagt, seht auf die Hunde. Das war ein verächtliches Wort, mit dem die Juden die Heiden bezeichnet haben. Paulus sagt, ihr Gesetzeslehrer, ihr seid wie die streunenden Hunde. Ihr seid selbst erbärmlich und ihr fresst die anderen auf. Zerreißt die anderen. Sagt, seht auf die bösen Arbeiter. Ja, die glauben, sie sind so heilig, aber sie sind böse, sie haben falsche Motive. Haben wir im Galaterbrief gelernt. Die wollten ihren eigenen Fanclub sammeln um sich. Die wollten Präsident sein im CGC, im Club der griesgrämigen Christen. Er sagt, seht auf die Zerschneidung. Eine Anspielung auf die Beschneidung. Er sagt, wenn du so große Bedeutung legst auf Äußerlichkeiten im Leben mit Gott, dann verstümmelst du deine Beziehung mit ihm. Das ist das äußere Zeichen der Beschneidung. Das ist in Wirklichkeit für sich selbst genommen nur Verstümmelung. Was ist der wahre Schlüssel für Geistlichkeit, für ein siegreiches Leben mit Gott? Er wird uns hier drei Dinge sagen. In Vers 3. Er sagt, denn wir sind die Beschneidung, die wir erstens im Geist Gott dienen und uns zweitens in Christus Jesus rühmen und die drittens nicht auf Fleisch vertrauen. Die Gott im Geist dienen, die aus dieser Beziehung, aus seiner Kraft, der Kraft des Heiligen Geistes leben. Nicht äußere Regeln oder Religiosität oder Traditionen, Formen. Nicht, weil wir Dinge tun müssen durch äußeren Zwang, weil sonst die Eltern böse sind oder aus Gruppendruck. Sondern ich lebe aus der Beziehung mit Jesus. Ich tue die Dinge, die ich tue, weil ich Jesus liebe von Herzen. Ich bete, ich rede mit Gott, nicht weil ich muss, sondern weil ich darf. Wow, ich darf mit dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde reden und er hört auf mich und er reagiert auf mich. Wow, was für ein Vorrecht, deswegen bete ich. Und ich lese in der Bibel, nicht weil ich muss, sondern oh, Gott ist so gut und Jesus, ich will dich besser kennenlernen. Es ist so wunderbar, dass ich dein Wort kennen darf. Und ich lese in der Bibel. Und ich rede mit Gott oder über Gott. Ich rede mit anderen über Gott. nicht weil ich muss, sondern weil mein Herz überläuft. Gott ist so gut. Ich will das weitergeben. Nicht um mir irgendwas zu verdienen, sondern weil es mein Anliegen ist. Und ich gehe in die Gemeinde, nicht weil ich muss, sondern weil ich die Gemeinschaft genieße. Ich singe Anbetungslieder nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Ah, ja, du bist so gut, ich liebe dich. Du bist es wert, angebetet zu werden. Und wir tun die Dinge, die wir tun, nicht aus Tradition, sondern weil der Herr uns führt und Schritt für Schritt. Diese persönliche, lebendige Beziehung, darum geht es. Wir dienen Gott im Geist. Das zweite Punkt ist, wir rühmen uns in Jesus Christus. Wir vertrauen auf ihn, auf sein Werk am Kreuz für mich. Nicht auf meine eigene Gerechtigkeit. Sag nicht länger, ich bin so gut. Leute, seht wie heilig ich bin. Sondern ich sage, Jesus, du bist so gut zu mir. Und danke, Herr, du bist der Größte. Ich bin beeindruckt von dir. Ich bin dir so dankbar. Ich rühme mich in Christus Jesus. Und wir feiern seine Liebe, das, was er für uns getan hat, statt unsere Fingernägel zu polieren. Und uns selbst als so toll und so gut rauszustellen. Die Bibel sagt Halleluja, preis dem Herrn oder preis Jahwe, nicht Halleluja ich, preis er mir. Bin ich nur toll? Nein, Halleluja, preis dem Herrn. Wir werden eines Tages mit den Engeln singen, wir werden singen, würdig des Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen den Macht, die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Ehre und die Herrlichkeit und den Lobpreis. Er ist würdig. Er, nicht ich. Meine armseligen Werke, meine... Wir werden niederfallen und anbeten vor ihm, wegen dem, was er für uns getan hat. Wir dienen Gott im Geist, wir rühmen uns in Christus Jesus, nicht in uns selbst, und wir vertrauen nicht auf unser Fleisch, nicht auf unsere eigene Leistung vor Gott. Diese tollen Sprüche, die wir haben. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Wir sind die Macher. Wir diese Überheblichkeit. Hey, ich kann ohne Jesus ein heiliges Leben führen, aus eigener Kraft. Ich kann ohne ihn in den Himmel. Nein, du kannst nicht. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich weiß, ich bin krank. Aus mir selbst, hey, ich denke. Und ich tue verkehrte, schlechte, perverse Dinge. Ohne Jesus bin ich verloren. Es ist nur durch seine Gnade, die uns hilft, rein zu bleiben und heilig zu leben. Nicht unsere eigene Kraft. Ich meine, es ist so witzig, warum wundern wir uns, wenn Christen sündigen oder Christen fallen? Wir sind, das wird mir nie passieren. Ja, wirklich, es ist nur Gottes Gnade, dass du nicht genauso fallst. Es ist nur er, der uns aufrecht hält. Die Wahrheit ist, ich bin schwach, aber er ist stark. Und ich bin stark in ihm, wenn ich mein Leben von ihm beherrschen lasse, von seinem Heiligen Geist. Manche Leute sagen uns, glaubst an Jesus, dein Glaube ist nur eine Krücke. Ist was für Schwächlinge. Und ich sage, es ist nicht nur eine Krücke, es ist ein Krankenwagen, es ist ein Krankenhaus. Jesus ist der Arzt für meine Seele. Ja, ich bin schwach, ich bin krank, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche seine Vergebung, seine Gerechtigkeit, seine Kraft in meinem Leben. Und du brauchst es genauso. Ich erzähle ein Geheimnis, du bist genauso ein Sünder wie ich. Ganz egal, wie heilig du tust. Und wenn du sagst, ich brauche das nicht, das ist eine Krücke, dann täusch dich nicht selbst. Du bist wie jemand, der von einem Lastwagen überfahren wurde auf der Straße und blutend auf der Straße liegt und die Gedärme quellen aus dem Bauch raus und die Beine gebrochen und Rettungswagen kommt und der Arzt kommt und will helfen und du sagst, ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Arzt, ich brauche keine Krücke. Ich bin okay, mir geht's gut, ich bin cool, Mann. Und du stirbst dabei. Ist nicht cool, das ist blöd. Lass dich heilen von dem Arzt. Er ist die Antwort auf unser Versagen. Wir haben kein Vertrauen auf unser Fleisch. Ich sage, Jesus, ich brauche dich. Herr, reinig du mich und heil mich und stärk mich. Und wenn irgendwas Gutes aus meinem Leben rauskommt, dann bist es du. Und ich rühme mich in ihm. Sagt, Herr, du bist wunderbar. Danke, Herr. Und ich freue mich in ihm. Das ist die Einstellung von einem wirklich geistlichen Menschen. Paulus war einer der gerechtesten, besten, heiligsten Menschen nach menschlichen Maßstäben, nach äußeren Maßstäben. Er erzählt jetzt hier ein bisschen von sich selbst. Er sagt in Vers 4, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch, auf meine eigenen Leistungen haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, nach dem Gesetz, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, das war der Stamm, aus dem der erste König Saul hervorgekommen ist. Das war der eine Stamm, der gemeinsam mit Juda treu war, dem Haus Davids, und nicht abgefallen ist. Und Paulus sagt, ich bin von dem Stamm Benjamin, ein großer Stamm im Volk Israel. Er sagt, ich bin ein Hebräer von Hebräer. Ich bin ein echter Jude. Ich habe mich nicht beeinflussen lassen von der griechischen Kultur. Er sagt, dem Gesetz nach ein Pharisäer. Die Pharisäer waren die strengste Sekte der Juden. Die hatten so hohe Ansprüche, es gab nie mehr als 6000 Pharisäer. Die haben ihr ganzes Leben hingegeben, das Gesetz im Alten Testament bis ins kleinste Detail zu halten, und das war ihnen nicht genug. Sie haben noch Bücher geschrieben von kleinen Regeln, wie alles auszulegen ist. Und Pharisäer, das Wort heißt, das waren die Abgesonderten. Die waren so heilig, dass sie aufgepasst haben, dass sie niemand anderen berühren, weil da können sie unrein machen. Paulus sagt im Vers 6, dem Eifer nach, ein Verfolger der Gemeinde. Er war nicht nur dem Namen nach, so ein eifriger Jude, sondern er hat wirklich danach gelebt. Er hat Eifer, er war so ernst, dass er die Christen verfolgt hat, weil er geglaubt hat, das ist eine falsche Lehre, das ist eine Bedrohung für das, was er glaubt. Manche Menschen sagen, hey, egal was du glaubst, solange du nur ernsthaft bist. Paulus ist ein gutes Beispiel, dass du ernsthaft daneben liegen kannst und in die falsche Richtung rennen kannst. Sagt weiter im Vers 6, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Hey, perfekt. Äußerlich. Äußerlich. Wenn du den Paulus gesehen hast, hast du einen Superheiligen gesehen. Menschen haben gesagt, oh, der Paulus, das ist ein Mann ohne Sünde. Ein Heiliger. Äußerlich. Jesus hat uns das Gesetz interpretiert. Er hat gesagt, es steht geschrieben, du sollst nicht Ehe brechen. Er hat gesagt, hey, aber ich sage euch, wenn du nur in deinem Herzen eine Frau lüstern ansiehst, dann hast du schon die Ehe gebrochen mit ihr. Jungs, sind wir schuldig? Ich bin schuldig. Sagt, es steht geschrieben, du sollst nicht morden. Aber Jesus hat gesagt, hey, wenn du in deinem Herzen deinen Bruder hast, dann hast du ihn schon gemordet. Habt ihr je jemanden gehasst, je wütend auf jemanden? Jesus hat gesagt, du bist schuldig. Deswegen sagt der Paulus im Vers 7, er sagt, was auch immer mir Gewinn war, mein Ansehen, meine Selbstgerechtigkeit, er war ein angesehener Gelehrter, er war ein Mitglied im Hohen Rat, in diesem höchsten Regierungsgremium, das die Juden hatten, er war ein Leiter der Juden. All das, worauf er stolz war, diese Werksgerechtigkeit, alle Religiosität und alle Religiosität der Welt, kann ich nicht von Schuld befreien. Der Paulus musste seine Religiosität loslassen. Sein religiöses Leben. Paulus sagt, all das Zeug, was immer mir Gewinn war, all diese Dinge, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Als er Jesus begegnet ist auf dieser Straße nach Damaskus, wir lesen in der Apostelgeschichte im Kapitel 9 drüber, und er hat dieses Licht, diese Herrlichkeit, die Heiligkeit von ihm gesehen, und man ihm ist plötzlich bewusst geworden, hey, wie unheilig er ist, wie schmutzig er wirklich ist im Vergleich zu Jesus. Und er hat gesagt, diese ganze Selbstgerechtigkeit, wo ich geglaubt hatte, ich bin perfekt, ja. Und er hat Jesus kennengelernt, seine Gerechtigkeit, die er ihm anbietet. Und er hat gesagt, all das, was mir Gewinn war, das achte ich für Verlust. Das ist wie Verlust für mich. Das Beste, was ich aus mir erreichen kann, das ist weniger als nichts im Vergleich zu dem, was Jesus für mich getan hat und was er für mich erkauft hat, was ich in ihm habe. Als er sich bekehrt hat, hat er gesagt, ich habe alles um Christi willen für Verlust geachtet. Und in Vers 8 sagt er, ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust. Er sagt es jetzt 30 Jahre später, wo er den Brief schreibt, 30 Jahre nach seiner Bekehrung. Er sagt, damals vor 30 Jahren habe ich es als Verlust geachtet, und ich achte es immer noch als Verlust. Und das ist wichtig. Manche Christen leben in der Vergangenheit. Sagen, ah, oh, man, damals, da war ich Gott hingegeben und oh, was er durch mich getan hat. Ist uninteressant, was vor 10, 20, 5, 30 Jahren war. Die Frage ist, wie ist deine Beziehung mit Jesus heute? Ist sie lebendig? Ist sie echt? Ist sie dynamisch? Bist du heute verfügbar für ihn? Liebst du ihn heute mehr als an dem Tag, wo du dich bekehrt hast? Oder bist du lauwarm geworden? Versuchst du aus eigener Kraft zu leben, dir was zu verdienen von Gott? Paulus sagt, es war damals Verlust für mich und ich achte es noch immer als das. Er sagt, ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Unübertreffliche Größe, Jesus zu kennen, sagt er, ist das Wunderbarste und alles andere ist nicht mit dem zu vergleichen. Sagt, unter unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christus Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und das hat er wirklich. Paulus hat nicht nur sein Ansehen verloren, als er begonnen hat, Jesus nachzufolgen. Paulus war im Gefängnis für ihn. Und ein paar Jahre später wird der Paulus seinen Kopf verlieren für Jesus. Er hat gesagt, es ist egal, wenn ich nur Jesus kenne, mit ihm lebe. Ich achte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesus meines Herrn willen, um dessen Willen ich auch alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Das ist wieder ein sehr starkes Wort hier. Dreck, wörtlich eigentlich Dreck. Das ist, was unsere Werksgerechtigkeit ist. Und wir sitzen herum und streiten uns, wer den größeren Haufen hat. Und sagen, hey, guck mal, mein Haufen ist größer als deiner. Das ist Schwachsinn. Gott, schau, was ich gemacht habe, toll. Paulus sagt, nicht, nee, ich achte es als Dreck. All meine Selbstgerechtigkeit, all meine Werke, all meine Religiosität. Damit ich Christus gewinne, ihn kenne, das, was er für mich getan hat. Und in ihm erfunden werde, nicht, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Durch einfaches Vertrauen auf ihn. Mann, wie stehst du mit Gott heute Morgen? Hast du dein schmutziges, dein beflecktes Kleid an, deine eigene Gerechtigkeit, deine eigene Religiosität? Hältst du Gott einen Haufen Dreck hin? Sag, segne mich Gott, wenn mein Dreck schau, was ich gemacht habe. Oder bist du bekleidet von der Gerechtigkeit von Jesus? Sein perfektes, heiliges Leben. Heilig vor Gott in seinen Augen, weil du auf Jesus vertraust. Lebst du in einer gesetzlichen Beziehung mit Gott, wo du versuchst, dir was zu verdienen? Oder lebst du in einer Liebesbeziehung? Einer persönlichen Liebesbeziehung, wo du einfach ihn genießt. Und wo er dich verändert und in dir wirkt und durch dich wirkt. Das ist Freiheit, das bringt Freude. Das ist Christentum, Leute. Wirklich, wenn du noch immer auf dich selbst vertraust oder deinen Verdienst vor Gott, dann lass deine eigene Gerechtigkeit los. Diese lächerlichen Werke. Deine guten Taten und lauf einfach zu Jesus. Im Vertrauen wie ein kleines Kind. Und ergreif sein reines Kleid, die Gerechtigkeit, die er dir anbietet. Und sag, Jesus, ich brauche dich. Und ich will das annehmen, was du für mich hast. Komm du in mein Leben. Mach mich rein. Mach mich neu. Lass uns beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du alles gegeben hast, weil du uns so sehr liebst, für uns gestorben bist, all unsere Schuld getragen hast, die vergangene und gegenwärtige und zukünftige, Gott. Wir danken dir, Jesus. Und wir erkennen das an, Herr, dass unsere Beziehung mit dem Vater nicht abhängig ist von dem, was wir tun, sondern von dem, was du für uns getan hast, Jesus. Und Herr, wir freuen uns heute drin, wir ruhen darin. Wir lieben dich, Herr, wir danken dir, wir beten dich an. Und bitte Gott, mach uns frei von jeder Gesetzlichkeit. Und wir alle sind so Pharisäer, wir wollen uns was verdienen von dir, wir wollen cool dastehen vor den anderen und irgendwas beweisen. Ach, so ein Schrott, so ein Haufen Dreck. Mach uns frei davon, Herr. Und hilf uns wirklich auf dich ausgerichtet zu leben. Aus deiner Kraft, Herr, zu dienen. Und dass wir uns in dir rühmen, Jesus. Einfach, oh Gott, du bist so gut. Dass wir nicht auf unser Fleisch vertrauen, sondern